Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute Morgen hier sein kann. Und wenn Sie das Bild vorne sehen, dann werden Sie sicher auch denken, das ist nicht das typische Thema, das man bei einer solchen Versammlung erwartet oder sich vielleicht auch wünscht. Ich bin selber Naturwissenschaftler, ich bin begeisterter Naturwissenschaftler. Und ich unterscheide mich darin von manchen meiner Kollegen, dass das, was ich untersuche, das, was ich mit großer Freude versuche, besser zu verstehen, dass das für mich in meinem Denken Gottes Schöpfung ist. Und dass Gott in meinem Denken und bei meinen Versuchen, diese Dinge zu verstehen und zu erklären und angemessen damit umzugehen, dass Gott eine ganz große Rolle dabei spielt. Ich habe mal Chemie studiert, mache das im Grunde genommen immer noch mit großer Freude und bin Mitarbeiter bei der Studiengemeinschaft Wort und Wissen. Ich möchte Ihnen so einen Streifgang, einige Schlaglichter aus der modernen Biotechnologie, ich hoffe, anschaulich und verständlich zu zeigen, auch mit einigen Bildern, damit es leichter fällt, weil wir diese Dinge oft mit den Augen gar nicht sehen können. Aber ich möchte Ihnen zeigen, woran heute Kollegen forschen und wie das auch uns herausfordert in dem, wo wir sagen, wie wollen wir mit diesen Möglichkeiten umgehen? Was für Handlungsoptionen geben sie uns in die Hand und wo beginnen die Warnleuchten, die moralischen, die ethischen Warnleuchten? Wo blinken die auf? Wo müssen wir da einfach auch auf der Hut sein? Dazu möchte ich einige Dinge sagen. Ich möchte Ihnen ganz kurz zu Beginn einen Mann vorstellen, von dem viele Leute behaupten, dass er heute in der Politik, in der Wirtschaft viele führende Persönlichkeiten in ihrem Denken prägt. Der Herr Harari ist ein Israeli, er ist in Jerusalem an der Universität Professor für Universalgeschichte. Und er hat zwei sehr einflussreiche Bücher geschrieben, die viele Leute gelesen haben. Das eine Homo Sapiens, das ist 2014 erschienen, eine kurze Geschichte der Menschheit. Es gibt es auch in deutscher Übersetzung, das ist das Original. Das heißt, vorher hat er das schon auf Hebräisch auch publiziert. Und dann hat er 2016 ein zweites Buch publiziert unter dem Titel Homo Deus, also der Gottmensch, eine kurze Geschichte von morgen, von der Zukunft. Und da skizziert er in großen Strichen in dem ersten Buch eine Vergangenheit, die im Grunde genommen das widerspiegelt, was Sie auch in der Schule gelernt haben, dass der Mensch vor unabsehbar langer Zeit sich irgendwie entwickelt hat, immer höher entwickelt hat. Und er entwickelt so ein sehr optimistisches, es ist immer besser geworden, immer komplexer. Und auch in diesem zweiten Buch zieht er das sozusagen in die Zukunft aus mit einer sehr optimistischen Perspektive, wo er sagt, also wir können am Ende die meisten Krankheiten heilen, da sind wir auf gutem Weg und am Ende schließlich werden wir auch noch die Frage vom Tod, die werden wir auch noch beheben. Und ich finde das schon spannend, wenn man sich von solchen Aussagen, von solchen Leuten im Denken prägen lässt, wenn man das so einfach übernimmt. Und ich persönlich bin sehr dankbar, dass meine Prägung und meine Orientierung ein anderes Fundament hat in der Bibel. Aber kommen wir näher zu unserem Thema. Das hier ist ein Ereignis gewesen am 20. Juni im Jahre 2000. Da haben diese beiden Männer, Greg Venter und Francis Collins, sie haben den damaligen amerikanischen Präsidenten Bill Clinton eingerahmt und haben der Welt kundgetan, wir haben das Erbgut des Menschen komplett entschlüsselt. Wir kennen das Erbgut des Menschen. Wenn wir uns das mal kurz anschauen, was man darunter versteht, Wir haben in jeder unserer Zellen, ich habe ja gehört, das wird dann in einigen Tagen noch ausführlicher gemacht, nur ganz kurz, damit wir so eine Vorstellung haben, was das bedeutet. Wir haben in jeder Zelle, die hier etwas abstrakt dargestellt ist, einen Zellkern mit den Chromosomen 2x23 in der Regel, 23 vom Vater, 23 von der Mutter. Und auf diesen 2x23 Chromosomen, hier haben wir eins herausvergrößert, ist so ein DNA, so ein spiralisierter Faden, den kann man sich vorstellen wie eine Strickleiter. Und die ist in jeder unserer Zellen, das ist einmal die Kopie 23, da ist die ganze Information drauf, und die zweiten 23, das ist so etwas für die Computertechniker, das ist die Sicherheitskopie. Da ist dasselbe noch einmal drauf. Und das ist ein Meter eines solchen Strickleitermoleküls, und der ist verteilt immer ein paar Zentimeter auf diese 23 Chromosomen. Und wenn man sich diese Strickleiter genauer anschaut, dann sieht man, da gibt es diese Leitersprossen, und die sind aufgebaut aus vier verschiedenen Komponenten, die hier mit T, A, G und C abgekürzt sind. Und die ganze Information, die ganze Erbinformation ist in der Abfolge dieser Leitersprossen niedergelegt. So ist diese Information abgespeichert in dieser Abfolge, und auf dieser einen Meter langen Strickleiter gibt es etwas mehr als 3,1 Milliarden Leitersprossen. Und deren Abfolge, da ist unsere Erbinformation darauf abgelegt. Und als man vor 21 Jahren inzwischen gesagt hat, das haben wir gelesen, das bedeutet, wir kennen diese Abfolge weitgehend. Das müssen Sie sich so vorstellen, wie wenn Sie in einem Buch, übrigens, wenn Sie diese Zeichenzahl von 3,1 Milliarden in ein Buch übertragen, dann brauchen Sie viele Bände, um diese 3,1 Milliarden Buchstaben unterzubringen. Also auch Ihre, was weiß ich, ob Sie vielleicht noch so altmodisch sind und eine Brockhaus-Enzyklopädie, oder hat ja heute keiner mehr, Google weiß alles besser. Aber selbst so ein Werk bräuchten Sie dreimal, um diese Zahl von Buchstaben unterzubringen. Da ist also unsere Information drauf, aber das, was da vor 21 Jahren gewusst worden ist, ist die Abfolge der Buchstaben. Das heißt, wie wenn Sie so ein Buch nehmen und jetzt einfach die Buchstaben nacheinander lesen. Was die bedeuten, wissen wir zum größten Teil bis heute nicht. Also man muss sehr vorsichtig sein, wenn man hört, das menschliche Erbgut ist entschlüsselt, was das bedeutet. Ja, wir kennen weitgehend die Reihenfolge, die Abfolge. Also es sind lange Ketten von T's, C's, G's und A's. Aber das bedeutet etwas, und wir wissen nur von einem kleinen Teil etwas davon. Das wird noch lange dauern, und vermutlich werden wir da auch längst nicht alles haben. Aber die große Motivation, das zu erforschen, hängt mit unserem Bild vom Menschen zusammen. Dass wir Menschen geglaubt haben, in dieser Erbinformation, da haben wir den Kern, da haben wir das Eigentliche vom Menschen. Und wenn wir das verstanden haben, dann ist uns alles klar. Das war die große Motivation, und das überträgt sich in unser Denken im Laufe der Zeit. Das Wesentliche ist die DNA. Ich möchte dem einfach mal gegenüberstellen, dass die Bibel nicht sagt, Gott hat irgendwann mal in einer kreativen Stunde sich was ausgedacht und eine DNA im Labor zusammen synthetisiert. Nein. Ganz am Anfang unserer Bibel lesen wir, Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Und Gott lässt uns noch mehr wissen. Er sagt, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Das ist unglaublich viel mehr als nur so ein durchaus faszinierendes Molekül. Gott lässt uns wissen, als ich den Menschen gemacht habe, habe ich nicht all die Geschöpfe, die schon da waren, die ich schon gemacht habe, noch ein bisschen optimiert? Vielleicht den Affen rasiert und am Gehirn ein bisschen noch geschraubt oder so? Nein! Gott sagt, als ich den Menschen gemacht habe, habe ich nochmal komplett anders angefangen, neu angesetzt. Und als ich den Menschen gemacht habe, habe ich mich selber als Vorbild genommen. Wenn wir so viel Grund haben, über den Menschen zu staunen, was er kann, wie kreativ er sein kann, was er sich alles ausdenken kann, auch an Katastrophalem, aber das hat damit zu tun, dass Gott das in uns angelegt hat. Und Gott hat das nicht nur gedacht, das war nicht nur so eine Idee, sondern kurze Zeit oder nur kurz später im Text lesen wir, dass Gott schuf den Menschen. Er hat das umgesetzt. Er schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Naja, bei diesem Nachsatz bin ich mir heute gar nicht mehr so ganz sicher, ob man das noch lesen darf. Das wissen wir ja heute besser. Und in meiner Bibel, da steht das drin. Das hat Gott so gemacht, den Menschen als Mann und Frau, weil er gesehen hat, dass es nicht gut ist, dass der Mensch, dass Adam allein sei. Also wir sollten auch bei aller Faszination für das, was wir da verstehen und gelernt haben, auf dem Boden bleiben und die Information nicht geringschätzen, die wir haben. Ein anderer Aspekt, der mit dieser Forschung zusammenhängt, wenn man sich mal fragt, was hat denn das damals gekostet? Dieses Projekt wurde offiziell 1990 begonnen. Und als man das 1990 begonnen hat, das Erbgut des Menschen zu entschlüsseln, da hat man das Projekt so zeitlich aufgespannt, dass man gehofft hat, im Jahr 2005 vielleicht fertig sein zu können. Wir haben gesehen, es ist schneller gegangen, schon im Jahr 2000. Wenn wir uns mal die Kosten anschauen, was hat die Entschlüsselung des ersten menschlichen Erbguts denn gekostet? Etwas mehr als 3 Milliarden US-Dollar. Das erste Erbgut des Menschen, das hat das an Kosten verursacht, etwas mehr als 3 Milliarden US-Dollar. Und was jetzt hier dargestellt ist, und da sieht man mal, was technischer und wissenschaftlicher Fortschritt denn bedeutet unter dem Strich. Was hier diese grüne Linie darstellt, ist im Laufe der Jahre bis heute, wie die Kosten sich entwickelt haben, was heute die Entschlüsselung eines menschlichen Erbguts ausmacht. Für alle, die so scharfe Augen haben und ein bisschen mathematisch interessiert sind, das ist eine logarithmische Skala hier. Und was wir sehen, ist, die Kosten nehmen ab. Wenn man heute ein menschliches Erbgut analysieren will, sequenzieren will, dann kostet das noch ungefähr 1.000 US-Dollar. Innerhalb von 20 Jahren von Milliardenbeträgen auf 1.000 US-Dollar. Und das machen sozusagen fast ausschließlich Roboter. Das sind große Hallen und man muss im Grunde genommen nur noch die Probe dem Roboter übergeben und am Ende kriegt man die Computerliste oder als PDF die Datei von dieser Sequenz. Ist nicht spannend zu lesen, nur lauter T, Gs, As und Cs. So kann so ein Ausdruck aussehen. Und was wir damit machen können, ist zum Beispiel Folgendes. Wenn wir jetzt wissen, wie das Erbgut eines Menschen ungefähr aussieht, dann können wir natürlich auch schauen, und da weiß man heute schon einiges, wo sind denn Abweichungen, die mit bestimmten Krankheitsbildern korrelieren. Also das, was wir so landläufig als Erbkrankheiten bezeichnen, das bedeutet, dass hier auf dieser verdrillten Strickleiter, dass dort Anomalien auftreten, irgendwelche Veränderungen, die zusammenhängen mit Krankheiten. Und die können auch von Eltern an die Kinder dann weitergegeben werden. Eine Konsequenz, die wir heute schon umgesetzt haben, ist, wir können Menschen, die nicht krank sind, wir können ihr Erbgut untersuchen und können ihnen sagen, welche Krankheiten angelegt sind in ihrem Erbgut, bevor sie ausbrechen. Das kann manche Vorteile haben, wenn man den Leuten sagen kann, passt an dieser Stelle ein bisschen auf, da habt ihr eine Veranlagung dafür, aber wir haben das so weit entwickelt, dass wir heute diese Untersuchungsmethode anwenden können bei Menschen, die noch gar nicht geboren worden sind. Wir können diese Analyse im Mutterleib machen. Ja, wir werden gleich noch etwas zu künstlicher Befruchtung sehen, bevor eine befruchtete Eizelle bei einer künstlichen Befruchtung wieder in den Körper der Frau eingeführt wird, kann man anschauen, ist das ein Embryo, der gesund ist oder nicht. Ich will mal ein Beispiel zeigen. Wir haben in Konstanz, wo ich herkomme, eine Firma, die hat für den europäischen Raum zum ersten Mal einen solchen genetischen Test entwickelt, bei dem man zum Beispiel die Trisomie 21, das Down-Syndrom, feststellen konnte. Und zwar nicht mehr durch auch für die Frau riskante Untersuchungsmethoden, sondern die Frau musste nur einfach nur einen Blutstropfen, eine Blutprobe abgeben und dann konnte man sagen, ob das Kind, das da in ihr heranwächst, diese Krankheit in sich trägt. Im Grunde genommen können wir alle Krankheiten, alle Erbkrankheiten mit einem Test nach dieser Methode heute untersuchen. Es sind nicht Tests für alle Krankheiten entwickelt, aber das ist im Prinzip nur eine Frage, wo ist genügend Geld, wo ist genügend Interesse da. Das ist möglich, die Technologie steht. Was wir sehen bei dieser Entwicklung ist, das Risiko für die schwangere Frau, diese Information zu bekommen, hat mein Kind die Veranlagung zum Down-Syndrom, das Risiko ist deutlich gesunken. Folge ist, die Ärzte empfehlen diese Untersuchung. Was den Frauen leider, ich habe einige Menschen kennengelernt, was fatal ist, dass häufig die Ärzte den Frauen nicht sagen, wenn jetzt das Ergebnis ist, dass dieses Kind die Veranlagung hat, therapeutisch können wir nichts machen. Das heißt, jemand, der vor der Frage steht, will er diese Untersuchung machen, ja oder nein, sollte sich darüber Gedanken machen, wie will ich mich verhalten, wenn ich das Ergebnis, das Resultat höre. Und was wir sehen in den Statistiken, ist ziemlich klar, die Zahl der Kinder, die nicht zur Welt kommen, einfach weil die Eltern, weil die Frauen entsprechende Entscheidungen treffen, steigt. Wir glauben damit sozusagen, oder so wird das dann weitergegeben, damit können wir dafür sorgen, dass die Menschen weniger krank sind. Aber das geht im Grunde genommen über eine Methode, dass man die, die die Erbkrankheit mitbringen, dass man die daran hindert, ins Leben zu kommen. Die werden abgetrieben. Wie ist das mit Behinderungen? Wenn ich in meine Bibel schaue, dann finde ich da eine ganze Menge an Informationen. Aber eine Stelle ist mir immer wieder wichtig geworden. Als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist, da kommen sie an eine Stelle und finden einen Menschen, der von Geburt an blind war. Und die Jünger fragen Jesus, weil das in ihrer Kultur, in ihrer Sozialisation ist klar, wenn einer krank ist, das ist Strafe Gottes. So haben sie das gelernt. Und jetzt fragen sie Jesus, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Und Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern ich habe Mühe, das zu akzeptieren und das zu verstehen. Ich empfinde das durchaus als Zumutung. Aber Jesus sagt hier, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Und damit werde ich daran erinnert, dass biblisch gesehen Krankheit nicht einfach ein biologischer Defekt ist. Das ist es schon auch. Und ich bin sehr dankbar, dass wir in der Medizin Möglichkeiten haben. Aber die Bibel erinnert uns daran, die Wurzel von Krankheit und Tod hat etwas mit unserer Grundablehnung unseres Schöpfers zu tun. Dass wir in unserem Innersten los sein wollen von ihm, selber groß sein wollen. Die Bibel zeigt uns, da liegt der Kern. Und dieses Problem ist die Wurzel davon. Übrigens, ganz abgesehen, was das für Folgen hat, wenn wir Kinder, wenn wir Menschen, die krank sind, nicht mehr unter uns haben. Woraus wird die Menschheit denn dann bestehen? Überhaupt mal die Frage, wer ist denn gesund? Wenn das sozusagen die Grenze wäre, nur Gesunde dürfen zur Welt kommen. Ich glaube, je nachdem wie streng man diese Aussage anlegt, wäre die Welt ziemlich überschaubar. Übrigens, einfach damit Sie auch das mal hören, wenn man entscheiden würde, es dürften nur noch genetisch gesunde Kinder zur Welt kommen, mit einem Erbgut, das in Ordnung ist. Wir gehen heute davon aus, dass jeder Mensch, auch jeder von uns hier in diesem Raum, ungefähr 5 genetische Anlagen für Krankheiten hat. Die brechen in der Regel nicht aus, weil auf unserer Sicherheitskopie dieser Defekt nicht drauf ist. Aber das ist der Grund, warum auch gesunde Eltern Kinder zeugen können, die Krankheiten, Erbkrankheiten ausprägen, weil zufällig die beiden an einer Stelle denselben Defekt aufweisen. Aber wenn ich das richtig sehe, dann sehe ich in unserem Umgang miteinander, gerade im Blick auf Down-Syndrom-Kinder, ist das etwas, was uns auch im Umgang miteinander prägt, dass wir uns anderen erbarmen gegenüber. Ich möchte das nicht glorifizieren. Das kann schon eine große Not für Eltern sein, mit so einem Kind zu leben. Das ist eine große Herausforderung. Aber solche Herausforderungen stellen sich in unserem Leben. Das ist Robert Edwards, ein britischer Arzt. Und er hat im Jahr 2010 den Medizinnobelpreis bekommen, weil er als erster die künstliche Befruchtung bei Menschen erfolgreich ausprobiert und etabliert hat im Labor in einer Klinik in England. Er hat von seinem Medizinnobelpreis leider nicht lange profitieren können. Er ist 2013 gestorben. Das hier ist Lewis Brown. Das ist der erste Mensch, der durch künstliche Befruchtung zur Welt kam, 1978 geboren. Das hier ist ihre Mutter. Das heißt, von ihr wurden Eizellen entnommen und Lewis Brown ist selber verheiratet, hat inzwischen eigene Kinder, die auf natürliche Weise zur Welt gekommen sind. Was macht man da? Nun, was gelungen ist, ist Folgendes. Eine Frau hat in jedem Menstruationszyklus wird eine Eizelle reif. Und was man versucht, ist bei der künstlichen Befruchtung Eizellen der Frau zu entnehmen. Was nicht so häufig und nicht so deutlich gesagt wird, ist, Sie wird vorher hormonell behandelt. Das heißt, man steuert ihren Körperstoffwechsel um, weil die Reproduktionsmediziner gerne nicht nur eine Eizelle, sondern möglichst 10, besser noch 20 halbwegs reife Eizellen gerne gewinnen möchten. Deshalb wird diese Frau mit Hormonen behandelt, dass man möglichst viele Eizellen entnehmen kann. Und die kann man jetzt einfach in so einem Tropfen, in einer Kulturschale, in jedem dieser Tropfen hier ist eine Eizelle drin. Und jetzt muss man nur einen entsprechenden Herrn bitten, dass er uns Spermien zur Verfügung stellt. Und die kann man dann im Labor dazu pipettieren. Und was dann passiert ist, dass das, was normalerweise sich im Körper einer Frau abspielt, dass diese Eizelle befruchtet wird, dass sie anfängt, sich zu teilen, das passiert im Reagenzglas, in dieser Kulturschale, und wir können mit dem Mikroskop zuschauen. Und das funktioniert tatsächlich einige Tage lang. Und das ist eine Methode, die unseren Umgang mit Nachkommen revolutioniert hat. Wir können das heute beobachten, wenn zum Beispiel in lesbischen Partnerschaften das Recht auf Kinder eingeklagt wird und dem Recht gegeben wird. Das ist technisch machbar. Wenn die beiden Frauen irgendeinen Herrn finden, in Deutschland geht das nicht, aber im Ausland eine anonyme Samenspende irgendwo finden, dann können sie zu ihrem Kind kommen. Ich finde es interessant, dass wir in der Bibel hören, dass das ist ja gar nicht selbstverständlich, dass wir das Leben, das wir selber haben, dass wir das weitergeben können, dass wir fruchtbar sind, ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Und die Bibel beleuchtet uns das, was dahinter steckt. Als Gott den Menschen schuf, sagt er zu ihnen, er segnet sie und sagt zu ihnen, seid fruchtbar, mehret euch und füllt die Erde. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder, dass Gott, der Schöpfer, diese Idee hatte. Ich mache nicht nur das Wunder, dass ich Menschen erschaffe, sondern ich mache die so, dass die selber kreativ werden können. Dass die selber sich schöpferisch beteiligen können, dass die aktiv in meiner Schöpfung wirksam werden, ist ein Wunder. Und dass unsere Beziehung, unsere menschliche Beziehung zu Gott grundlegend zerstört ist, ist Ursache daran, dass da auch manches schiefgehen kann. Für mich ist das heute, auch vor allem, wenn ich all die Details mir anschaue, die hier funktionieren und zusammenpassen müssen, dass ein gesunder Mensch zur Welt kommen kann, das ist ein Wunder. Im Grunde genommen muss man sagen, Gott ist unglaublich gnädig, dass das in aller Regel funktioniert. So sieht das aus. Wenn dann im Reagenzglas, das ist ein Bild von einer Schweizer Klinik in diesem Fall, habe ich aus dem Internet geholt, die solche künstliche Befruchtungen macht. Das ist eine Zelle, die sich jetzt geteilt hat und nach einigen Zellteilungen bildet sich so etwas wie ein Fußball, eine Kugel, eine Hohlkugel, und all die ersten Teilungsschritte bis hierher, die verlaufen im Körper der Frau auf dem Weg der Eizelle vom Eierstock durch den Eileiter. Und in diesem Stadium, im Blastozystenstadium, nistet sich der Embryo in der Gebärmutter. Das sind so die ersten Momente, wo sie selber körperlich wahrnehmen kann, da passiert etwas Besonderes. Was hier gemacht worden ist, man hat diesen Ball, diese Hohlkugel, technisch sagt man gefenstert, das heißt, man hat hier ein Stück von der Hülle weggerissen. Das heißt, diese Blastozyste ist hin. Die ist noch gut für ein gutes Foto, aber die tut nicht mehr. Und da kommen wir wieder an eine fundamentale Stelle. was ist hier gemacht worden, um dieses Bild zu bekommen? Okay, die Kollegen sagen, na ja, das ist eine Blastozyste. Wenn die im Körper einer Frau gewesen wäre, wäre das ein Mensch geworden. Das heißt, mit dem, dass wir diese technische Möglichkeit haben, ist die Frage, was tun wir hier eigentlich? Und wir haben gar kein Repertoire, um das überhaupt zu benennen. Aber wenn diese Blastozyste 2 Jahre älter wäre, wäre das Mord. Was passiert da, wenn bei einer Frau, oder nehmen wir ein Ehepaar, das sich nach vielen, vielen Fragen, vielen Problemen ihren Kinderwunsch nicht erfüllt sieht und sich schweren Herzens, ich habe noch niemanden getroffen, der das leichten Herzens macht, aber entscheidet, diesen Weg zu gehen. Dann werden der Frau möglichst viele Eizellen entnommen, daraus werden Embryonen generiert. Was passiert mit denen? Und das wussten wir im Prinzip vom ersten Moment an, als man diese Technologie auch in der Bundesrepublik etabliert hat. Wusste man, das ist ein Grundproblem. Nun, diese Hüllen, die Zellen, die hier diese Kugelhülle darstellen, das wird in der weiteren Entwicklung dieses Embryos zur Plazenta. Also das heißt, das, was hier diese äußere Zellhüllen, das wird die Schnittstelle, das wird der Mutterkuchen, das ist die Schnittstelle zwischen Mutter und dem heranwachsenden Kind. Und der eigentliche Embryo, der wird aus diesen embryonalen Stammzellen, also im Innern gibt es so ein paar Zellen und daraus wächst der eigentliche Embryo. Und diese Zellen sind unglaublich, haben unglaublich großes Potenzial. Das haben Sie vermutlich auch schon in der Zeitung gelesen von embryonalen Stammzellen, mit denen man vielleicht eines Tages Parkinson heilen kann und. Die können wir hier gewinnen, denn diese Zellen können sich, soweit wir das heute aus Laboruntersuchungen sehen können, die können sich in alle Zelltypen unseres Körpers differenzieren. Also daraus können Nervenzellen werden, daraus können Blutzellen werden. Das heißt, wenn Sie irgendjemand haben, der an Blutkrebs leidet, da liegt die große Hoffnung der Mediziner, der Forscher. Die Frage ist nur, Sie kommen an diese Zellen dadurch, dass Sie, man nennt das embryonenverbrauchende Technologien. Und jetzt ist die Frage, was ist Embryonenverbrauch? Das ist ja eigentlich eine terminologische Verdunkelung, wenn wir das so bezeichnen. Ja? Und dann diskutieren Philosophen heute drüber, lebt das schon? Ist das schon ein Mensch? Oder wird das irgendwann ein Mensch? Mit solchen Fragen sind wir heute real konfrontiert. Denn wenn das ein Mensch wäre, dann wäre dieser Eingriff, der hier dokumentiert ist, strafbar. Folglich gibt es große Motivation zu sagen, nö, das ist noch was anderes. Wir haben heute andere Möglichkeiten. Das sind Fibroblasten, das sind Zellen, in diesem Fall von der Maus, aber bei Menschen sehen die nicht wesentlich anders aus. Wir haben heute Methoden, diese Zellen umzuprogrammieren, damit sie sich in verschiedene Zelltypen entwickeln können. Das heißt, man muss heute nicht mehr zwingend über Embryonen gehen und Embryonen zerstören. Das war sozusagen ein Durchgangsstadium. Heute könnten wir irgendwelche Körperzellen nehmen und daraus spezielle Zellen machen. Ich möchte Ihnen mal zeigen, was man damit machen kann. Wir könnten solche Zellen zum Beispiel von einem, nehmen wir einen nierenkranken Patienten nehmen. Das wird heute übrigens in der Pharmaindustrie nicht routinemäßig, aber in Forschungslaboren werden solche Sachen heute schon gemacht. Sie kennen das, Sie kriegen ein Medikament und es taugt bei Ihnen nichts, wirkt nicht, die Nebenwirkungen sind zu groß, ist ein Riesenproblem. Das ist jahrelang an Mäusen, an Affen getestet worden und bei ihnen tut's nicht. Die Hoffnung liegt darin, wir nehmen eine solche Zelle von unserem Patienten, programmieren die um, sodass wir daraus eine Nierenzelle machen. Und jetzt können wir im Labor eine Zellkultur machen mit Zellen, die vom Patienten stammen. Und dann kann ich im Labor meine Wirkstoffe testen an Gewebe, das genetisch sozusagen von Ihnen, vom Patienten, an dem das angewandt wird, herstellen kann. Das sind die Perspektiven, von denen die Pharmaindustrie heute träumt und auf dem Weg dahin ist. Das ist das, was man personalisierte Medizin nennt. Die Vorstellung ist, dass wir Medikamente haben, die für Sie passen. Ich wäre vorsichtig, da liegt bestimmt viel Potenzial drin, aber es bedeutet nicht, dass automatisch, wenn das Ihre Zellen sind, an denen das getestet worden ist, ist noch keine Garantie, dass das nachher auch Ihnen, Sie sind mehr als nur Nierenzellen. Ja, aber das ist so eine Entwicklung, die man heute macht. Wir haben eben eine Blastozyste gesehen, die geöffnet worden ist. Bis vor kurzem war es so, dass diese Blastozysten kurz nach diesem Stadium, das wir hier gesehen haben, im Labor sind die abgestorben. Das heißt, dann sind sie einfach kaputt gegangen, nicht mehr weiter kultivierbar gewesen. Nun wissen wir, in diesem Stadium, diese Zellen nisten sich in der Gebärmutterschleimhaut ein. Und jetzt haben, im Jahr 2016 ist diese Arbeit publiziert worden, eine französische Arbeitsgruppe hat sich einfach mal gedacht, jetzt probieren wir doch einfach mal, ob wir das, was im Körper einer Frau sich abspielt, nicht auch im Labor funktioniert. Das ist eine solche Blastozyste, so ähnlich haben wir das vorher gesehen. Wenn man davon ein Computertomogramm macht, das ist jetzt so stilisiert, also hier die Hülle aufgeschnitten und hier die embryonalen Stammzellen, also daraus wird der Embryo. Und die haben jetzt Folgendes gemacht, der ist jetzt also 6 Tage alt, 6 Tage nach der Befruchtung und in diesem Zeitraum ungefähr erfolgt im Körper der Frau die Einnistung. Und was die jetzt gemacht haben, ist einfach Folgendes, die haben dieser Blastozyste eine Unterlage angeboten, sozusagen eine Zellschicht und ihr vorgegaukelt, das ist jetzt sozusagen eine Gebärmutter. Und was die beobachtet haben, ist faszinierend. Was passiert ist, diese Blastozyste richtet sich, ohne dass man irgendetwas macht, genau so aus, dass diese embryonalen Stammzellen möglichst nahe an diese Zellunterlage kommt und dann kollabiert die Blastozyste, das heißt, sie versucht einen möglichst großen Kontakt herzustellen zu der Unterlage. Das ist genau das, was im Körper einer Frau passiert. Das sind so Aufnahmen nach 8 Tagen. Und was man dann sieht, ist, es finden tatsächlich in dieser Blastozyste die nächsten Entwicklungsschritte statt. Das heißt, sie stirbt nicht wie bisher ihr irgendwo ab, sondern sie macht tatsächlich weiter. Wir wissen nicht ganz genau warum, aber sie tut das. Die Kollegen haben dieses Experiment dann nach 12 Tagen abgebrochen, aber nicht, weil sie gesehen haben, da geht nichts mehr weiter, sondern es ist einfach, es kommt die Frage immer dringlich vor, was mache ich hier eigentlich? Das ist ein Unterschied, ob Sie sowas mit Fliegeneiern oder mit Mäuseeiern machen oder eben mit Menschenblastozysten. Außer Sie gehen her und da hilft ein evolutionäres Menschenbild natürlich ungemein. Wenn der Mensch nicht viel mehr ist als irgendein kleiner Wurm. Und so argumentieren viele Kollegen. Jetzt mach kein Zeug. Ja? Mach's nicht schwieriger, wie es ist. Wo sollte das Problem liegen? Ja? Und da kommt es drauf an, woher kommt mein Menschenbild? Was ist der Mensch? Woher weiß ich, was der Mensch ist? Lesen wir zum Beispiel nach, was Jesaja seinem Mitarbeiter Jeremia, als er den einstellt, was er ihm sagt, in Jeremia 1, Vers 4 und 5, da lesen wir, und des Herrn Wort geschah zu mir, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Es ist ein Irrtum. Gott sagt, es ist zu kurz gesprungen, dass ihr denkt, da kommt einfach ein biologisches System und das Wesentliche wird dann, wenn die Eltern sich nett und richtig um dieses Kind kümmern. Nein! Beim Jeremia sagt er, bevor irgendjemand etwas wusste, bevor da irgendwelche Prozesse abgelaufen sind, hab ich beschlossen, dass du mein Mitarbeiter bist, dass ich dich zum Propheten mache. Es kommt darauf an, was gilt für mich. Woher hole ich meine Information über den Menschen? Wenn Sie sich entscheiden sollten, dass das von der Bibel, ein bisschen antiquiert ist und dass die moderne Wissenschaft doch eine ganze Menge weiß, dann möchte ich Sie zumindest daran erinnern, wenn Sie die Information aus dem Bereich der Wissenschaft, die ich persönlich sehr schätze, aber wenn Sie die zur Grundlage, zur wesentlichen Grundlage Ihres Menschenbildes machen wollen, dann müssen Sie zur Kenntnis nehmen, dass die Naturwissenschaft keine absolute Wahrheit kennt. Das heißt, dieses Menschenbild wird sich zunehmend ändern. Und eine Änderung, die wir derzeit spüren, ist, dass wir aufgrund solcher Erkenntnisse, solcher Fähigkeiten einen ganz klaren Trend haben, zu sagen, das, was sich da im Mutterleib abspielt, diese Embryonalentwicklung, das trennen wir noch ab, das ist noch nicht der Mensch. Sonst müssten wir genauer überlegen, was tun wir und was tun wir nicht. Ich möchte Ihnen zeigen, was es auch gibt. Da haben chinesische Kollegen Folgendes gemacht. Sie haben so eine Blastozyste von der Maus, das sind auch Säugetiere, die funktionieren biologisch durchaus ähnlich wie wir, eine Blastozyste einer Maus. Und in diese Mausblastozyste, haben sie von einer Ratte solche Embryonalzellen eingespritzt. Also sie hatten von einer Ratte auch eine Blastozyste und haben solche Embryonalstammzellen, allerdings von der Ratte, in die Mäuseblastozyste eingebaut. Und haben diesen Mäuseembryo sich entwickeln lassen. Und tatsächlich gesehen, sie finden ein Mischwesen. Sie finden eine Maus, die von der Ratte stammt. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, was das für Konsequenzen hat. Daraufhin hat man Ratten gezüchtet, die Diabetes hatten, ihre Bauchspeicheldrüse nicht ausgebildet. Und jetzt, und dann wird es wirklich wieder spannend, kann man von dem Patienten, wenn man das überträgt, von der Ratte, die keine Bauchspeicheldrüse hat, die zuckerkrank ist, kann man Körperzellen umprogrammieren, dass sie wie solche Stammzellen sind, in ein Mäuseembryo einbauen und nach einigen Tagen habe ich eine kleine Maus mit einer Mini-Ratten-Bauchspeicheldrüse. Die kann ich mir holen von der Maus und kann sie meiner Ratte einpflanzen. Das funktioniert. Und Sie können sich vorstellen, wenn das gelänge, bei Menschen auch zu machen, unglaubliche Aussichten, unglaubliche Perspektiven, übrigens auch viel Geld zu gewinnen natürlich dadurch, ja. Es gibt, die haben das Experiment auch gemacht mit Ratte und Schwein. Also in Schweineblastozyste, Rattenstammzellen reingegeben und sie finden keinen Mischwesen. Also es wird ein reines Schwein. Und in China, das Experiment wäre bei uns nicht möglich gewesen, obwohl es natürlich auch in Deutschland Kollegen gibt, die sich für solche Dinge interessieren. Dann hat man ein Mischwesen mit Menschen gemacht. Man hat eine Schweineblastozyste genommen und menschliche Stammzellen dazugegeben und ein Mischwesen gefunden. Das war nicht so gut wie das von Maus und Ratte, aber auf jeden Fall gab es Gewebe, die menschlich waren. Übrigens, also nur so als Nebenbemerkung und nicht ganz ernst gemeint. Wenn man jetzt evolutionär denkt, dann würde dieses Resultat bedeuten, dass Ratte und Schwein weniger miteinander zu tun haben wie Mensch und Schwein. Zwischen Ratte und Schwein funktioniert es nicht und hier wenigstens ein bisschen, aber das nur am Rande. Solche Experimente gibt es und ich will Ihnen damit einfach nur andeuten, die Leute, die hier in der Forschung sind und solche Dinge untersuchen, die haben natürlich gute Absichten und die werden das auch so weitergeben. Wir können damit jetzt nicht nur, dass sie ihre Diabetes mit Spritzen und so therapieren und so leben können, sondern wir können das reparieren. Ist das nicht eine tolle Aussicht? Aber wir sollen die Augen nicht verschließen, was alles passiert. Deshalb will ich Ihnen das einfach zeigen. Können wir den Menschen optimieren? Wie ist das? Mir ist da eine Geschichte eingefallen, eine ganz alte, die Sie kennen, von Abraham. Dem Gott als 70-Jährigen sagt, ich mache dich zum großen Volk. Abraham, komm. Und dieser alte Mann wird 100 Jahre alt und sieht nichts. Nichts. Und in einem Gespräch mit Gott, das uns in 1. Mose 15 überliefert ist, da sagt Gott, wiederholt Gott seine Verheißung an Abraham, ich bin ein Schild und werde deinen Lohn sehr groß machen. Und dann bricht es aus Abraham heraus, diese ganze Not, die sich in ihm angestaut hat. Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin und Erbe meines Hauses wird Eliezer von Damaskus sein. Siehe, mir hast du keine Nachkommen gegeben. Siehe, der Sohn meines Hauses, also dieser Sklave, wird mich beerben. Und Gott sagt, und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm, nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach, blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich soll deine Nachkommenschaft sein. Mir macht das deutlich, mit Gott unterwegs zu sein, Nachfolge, ist beileibe nicht immer einfach, hat Gott nie gesagt. Dass dann alles wie von selbst geht, steht nirgends in meiner Bibel. Und ich bin dankbar, dass Gott mir Menschen nennt, die am Verzweifeln waren. Und ich bin dankbar, dass ein Abraham oder nehmen wir einen Hiob, dass man Gott unglaubliche Dinge an den Kopf werfen kann. Gott hält das aus. Gott hat überhaupt kein Problem damit, wenn wir sagen, Gott, ich verstehe das nicht, was du da machst. Und auch wenn wir uns sehen, wenn wir uns das anschauen, Gott sagt zu Abraham, guck dir den Himmel an. Komm raus aus deinem Zelt, guck mal da hoch. Und ihr wisst alle, was hat Abraham am Ende seines Lebens gesehen? Den Isaak. Den Isaak, der Himmel war noch ein bisschen dunkel. Und trotzdem, wenn wir das heute anschauen, wir sagen, Gott hat Wort gehalten. Gott hat Wort gehalten. Aber nicht so, wie ich mir das als Abraham vorgestellt und gewünscht hätte. Und das hilft mir dann auch in meinem Leben, das zu sagen, Gott hat bisher Treue gehalten. Seine Versprechungen wahrgemacht. Nicht immer so, wie die Menschen, wie ich mir das wünsche. Vielleicht ist es in meinen Krisensituationen ähnlich. Sie erinnern sich vielleicht an dieses Schaf in England, Dolly, das als erstes großes Säugetier geklont worden ist. Inzwischen gibt es zum Beispiel in Korea, gibt es inzwischen kommerzielle Kliniken, wenn Sie Ihren Hund beerdigen müssen und der Ihnen so ans Herz gewachsen ist, dass Sie sagen, den hätte ich gern wieder. Es gibt in Korea eine Klinik, da können Sie hinschreiben und dann müssen Sie einfach nochmal irgendwas ausbuddeln von Ihrem Hund. Eine Pfote oder irgendwas und dann haben Sie gute Aussichten, dass Sie einen Klon von Ihrem Hund kriegen. Kann man machen. Was erstaunlich war, dass es bei Primaten, also auch bei Affen, lange, lange Zeit nicht gelungen ist zu klonen mit dieser Technologie. Und im Jahr 2018 ist zum ersten Mal bei diesen Javaner-Äffchen ist das einer chinesischen Arbeitsgruppe gelungen. Und interessant fand ich, wie auf die Publikation, auf diesen Forschungserfolg, wie Ethiker darauf reagiert haben. Ich möchte Ihnen einfach zwei Stimmen dazu sagen. Das ist Vincenzo Paglia, der ist Präsident der Päpstlichen Akademie für das Leben. Und er hat offizielle Verlautbarung vom Vatikan, also das ist jetzt nur ein Satz aus dieser Verlautbarung. Er sagt, natürlich wirft so eine Nachricht viele Fragen auf, unter anderem, weil der nächste Schritt nach dem Affen, nach den Primaten, der Mensch wäre. Also es kommt näher und dann scheint offensichtlich sozusagen der ethische Pegelausschlag so groß zu werden, dass man sagt, Vorsicht, es wird kritisch. Interessant, wir sehen wieder, das Menschenbild gibt den Ausschlag, ist wesentlich dafür. Denen ist es nicht eingefallen, schon vorher mal zu sagen, Freunde, überlegt mal, was er da macht. Peter Dabrock ist ein Theologe in Erlangen, Professor für Theologie, und er war damals, 2018, Vorsitzender des Deutschen Ethikrats. Er hat in einem Interview gesagt, selbst wenn es wissenschaftlich nur eine Weiterentwicklung der Methode ist, ist es doch symbolisch schon etwas Bedeutendes, weil wir hier zum ersten Mal einen Klonen eines Primaten haben und nicht von irgendwelchen anderen Tieren. Und bekanntlich verbindet der Mensch dann doch mit den Affen mehr als mit anderen Tieren. Das ist eine für mich interessante Begründung von Ethikern. Das letzte Beispiel, das ich hier bringen will. Vor wenigen Tagen ist das veröffentlicht worden. Bisher konnte man die Blastozysten, die wir bisher gesehen haben, die sind sozusagen immer aus, also wenn es menschliche Blastozysten waren, gehen die auf Eizellen zurück, die man von Frauen bekommen hat. Was jetzt gelungen ist durch zwei chinesische Arbeitsgruppen, ist, dass man umprogrammierte Zellen, also Körperzellen, umprogrammiert, sodass sie sich wie solche embryonalen Stammzellen verhalten. Und man hat einfach durch Probieren, durch Experimentieren im Labor, hat man herausgefunden, man könnte solche Behältnisse machen. Die sehen aus wie so eine umgekehrte Pyramide, wo unten eine Spitze ist. Also das ist jetzt sehr groß. Die sind nur Millimeter klein, diese Vertiefungen, diese pyramidalen Vertiefungen. Und jetzt hat man festgestellt, wenn man das viel herumprobiert, viele Doktorarbeiten, aber es ist jetzt zum ersten Mal gelungen, dass wenn man in einen solchen Gefäßtyp solche Stammzellen hineingibt, dann bildet sich da eine Blastozyste. Die ist ein bisschen kleiner, wie die, die normalerweise heranwachsen, aber wie eine kleine Blastozyste. Und die Kollegen schreiben dann in ihrer wissenschaftlichen Arbeit, jetzt haben wir sozusagen eine moralisch unbedenkliche Möglichkeit, ein Modell zu machen und an diesem zu erforschen, wie die Embryonalentwicklung, wie einem kleinen Modell, wie die Embryonalentwicklung des Menschen abläuft. Und natürlich ist da viel zu erwarten. Können wir Defekte, die in der Entwicklung auftreten, vielleicht dann besser verstehen und tatsächlich eines Tages anders machen? Das ist also so ein ganz aktueller Punkt, was da in der Forschung gerade läuft. Was ich Ihnen jetzt so einfach, so schlaglichtartig und hoffentlich ein bisschen nachvollziehbar und verständlich zeigen wollte, wie und auf welchen Bereichen Kollegen überall auf der Welt unterwegs sind. Und es wird uns gesagt, das ist alles zu unserem Guten. In den Begründungen geht das immer darum, wenn wir das verstanden haben, wenn wir das nützen können, können wir das zum Guten des Menschen einsetzen. Für mich zeigt das, wir alle leiden darunter, nicht nur die Christen, wir leiden darunter, dass diese Welt nicht in Ordnung ist. Das merken wir alle. Und Forscher versuchen, ihren Beitrag zu leisten. Aber ich habe den Eindruck und ich habe das versucht zu zeigen, es hat fatale Konsequenzen, wenn wir nicht wissen, woher wir kommen und warum unser Leben so ist, wie es ist mit seinen Begrenzungen, mit den schwierigen, mit den problematischen, mit den unerfreulichen, mit den schmerzhaften Aspekten. Bibelleser leben nicht in einer besseren Welt, aber sie leben mit mehr Information. Gott zeigt ihnen, warum das so ist. Das macht es nicht immer leichter, das auszuhalten. Aber wir haben ja einen unglaublichen Vorteil, einen Informationsvorsprung. Aber was wir hier sehen, ist, in positiver Absicht wird versucht, Lösungen zu finden und dabei werden permanent Grenzen überschritten. Und wir erleben das, dass all das, was entwickelt wird zum Guten, um zu helfen, ist, so wie das bei uns Menschen ist, immer zwiespältig. Und das, was wir in bester Absicht entwickeln, wird eben auch zur Katastrophe genutzt. Und wir merken das, vielleicht haben Sie das selber jetzt gespürt, während Sie zugehört haben. Was kann man mit diesen Dingen auch machen, wenn man das manipulieren kann? Wenn man am Embryo manipulieren kann. Und wir wissen, wie Menschen sind. Ich weiß noch, als Schüler habe ich von einem Physiknobelpreisträger in einem Interview gelesen, wenn wir eines Tages Menschen machen könnten, die einfach als Kraftsportler gut sein müssen, gar kein Problem, die können wir optimieren. Heute noch besser wie nur mit Antibiotika. Die können wir genetisch optimieren. Wenn wir Leute brauchen, die lange Zeit durch den Weltraum fliegen müssen, gar kein Problem, das können wir im Prinzip irgendwie, können wir die Embryonen so hin programmieren. Der hat damals dann noch anderes gesagt. Er hat wenn wir dann Leute für Torpedobesatzungen brauchen, die müssen ja nur wissen, wie man den Knopf drückt. Die brauchen nicht so viel Hirn, die können wir auch entsprechend richtig machen. Ich komme zum Schluss und erinnere uns noch an Dinge, die uns eigentlich vertraut sind. Wir lesen im 11. Kapitel vom 1. Buch Mose vom Turmbau zu Babel. Wir kennen die Geschichte. Ich finde das interessant, als Gott dieses Projekt der Menschen bewertet, er schaut sich das an und er sagt, siehe, sie sind ein Volk und haben alle eine Sprache und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Nunmehr wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie sich vornehmen zu tun. Das ist Gottes Urteil über die Projekte der Menschen. Und wenn ich das anschaue, was ich Ihnen erzählt habe, dann habe ich den Eindruck, daran hat sich nichts geändert. Erstaunlich, wozu der Mensch fähig ist, was er alles kann, wie weit das geht. Und wo man manchmal geneigt ist zu denken, wenn es Gott im Himmel gibt, dann soll er doch hier ein Stoppschild aufstellen. Gott macht's nicht. Gott macht's nicht. Er stellt uns sich gegenüber und lädt uns ein, dass wir uns ihm gegenüber verantworten. Und das ist, wenn ich das richtig verstehe, ein wesentlicher Punkt der Ethik. Antwort zu geben. Ich habe dazu ein Bild, das mir hilft. Wir haben heute auch in unserer Gesellschaft, das heißt, manchmal versuchen wir das abzuschaffen, aber wir haben Strukturen, die wie so eine Pyramide aussehen und immer die Leute, die in der unteren, also in unseren Verwaltungen, in unseren Betrieben, immer der Angestellte ist dem Chef gegenüber verantwortlich. Das heißt, ich muss immer dem Chef Rechenschaft geben für das, was ich getan habe. Wenn wir so eine Pyramide uns als Verantwortungsmodell vorstellen, dann ist die Frage, was passiert an der Spitze? Konkret gefragt, was heißt Verantwortung, wenn der Chef betroffen ist? Und das, was wir dort oft sehen, ist, dort wird gerne von Verantwortung geredet, aber die eigene Verantwortung ist oft nur schlecht vertuschte Beliebigkeit. Und wir hören dann von wirtschaftlichen Zwängen und von anderem. Und wenn hier an der Spitze Verantwortung gesagt wird, aber nicht gelebt wird, das hat erosive Auswirkungen nach unten. Wenn mein Chef nur von Verantwortung redet, warum soll ich dasselbe nicht auch tun? Und wenn ich das richtig sehe, dann ist das eine Erklärung für vieles, was ich in meinem Alltag sehe. Ich persönlich glaube, wir müssten wieder neu, oder die, die das wissen, sagen, Freunde, die Pyramide hört hier nicht auf. Verantwortung gelingt letztlich nur dann, wenn über der Spitze dieser Pyramide eine, ich sag's mal abstrakt, eine Person ist, die über allem steht. Und der gegenüber sich auch der Chef zu verantworten hat. Und an diesem Bild sehen wir, was es für Folgen hat für unsere Ethik, für unsere Fähigkeit, verantwortlich zu sein, wenn wir Gott eliminieren. Dann können wir immer noch von Verantwortung reden und es wird zur leeren Worthülse. Gott hat den Menschen in die Verantwortung gestellt, als er ihn in den Garten Eden entlassen hat und ihm gesagt hat, alles gehört dir, von dem Baum lässt die Finger. Adam war dann am Ende kein gutes Vorbild für Verantwortung. Er hat sich gedrückt, ist verschwunden. Über die Situation, in der wir uns befinden, wie wir sie wahrnehmen, habe ich den Eindruck, hat Salomo schon sehr deutlich gesehen. Er sagt, ich habe das Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, sich darin abzumühen. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur, dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan vom Anfang bis zum Ende. Salomo weiß schon etwas davon. Diese Sehnsucht nach Leben, das nicht aufhört. Dieses tiefe Empfinden, dass der Tod eigentlich nicht sein sollte. Ich halte das für einen großen Witz, wenn wir im Biologieunterricht schon hören, der Tod gehört ganz normal dazu. Nein! Jeder, der schon mal auf dem Friedhof vor einem offenen Grab gestanden hat und einen lieben Menschen dort loslassen musste, der weiß, es ist Geschwätz. Es ist nicht wahr. Alles in mir schreit danach, dass das eigentlich so nicht gehört, so nicht sein sollte. Und Salomo weiß etwas davon. Gott hat die Ewigkeit, dass wir uns danach sehen. Seht, was Gott in uns hineingelegt hat. Und es betrifft nicht nur uns Christen. Wie gehen wir damit um, mit dieser Sehnsucht? Ich sehe Christen hier wieder in einem großen Vorteil. Und ich bin unendlich dankbar, dass Gott in meinem Leben dieses Wunder getan hat, dass ich ihn erkennen durfte. Er zeigt uns, er zeigt dem Johannes, wie das sein wird. Das ist unglaublich tröstlich. Er, Gott selber, wird bei ihnen wohnen. Sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Das Das ist meine Hoffnung. Das ist das, was mich nicht verzweifeln lässt. Das ist das, was mir die Spannkraft gibt, in einer Welt zu leben und mich mitzuengagieren, in dem Wissen, ich werde es nicht rausreißen. In dem Wissen, immer wenn ich irgendein Medikament einnehme, da hängt eine ganze Menge von Problemen mit dran. Wir können all dem ja gar nicht entgehen, was wir uns angeschaut haben. Das ist nicht abstrakt irgendwo, wir hängen mittendrin. Und wir müssten verzweifeln, wenn wir uns das muss man ausblenden, muss man vergessen, darf man nicht dran denken, sonst wird man irre. Der Ausweg ist hier. Diese Hoffnung ist wichtig, damit wir dranbleiben können, dass wir uns nicht verabschieden aus dieser Welt. Aber unsere Hoffnung liegt nicht im Fortschritt. Nicht darin, dass wir es irgendwann mal doch noch packen, kurz vor dem Finale, sondern unsere Hoffnung liegt in dieser Verheißung, dass Gott sagt, ich komme. Und dann ist der Tod erledigt. Ein abgeschlossenes Kapitel. Dann wird Leben wieder in seiner Originalität, in seiner Fülle Wirklichkeit. Darauf freue ich mich. Amen. Ich mache das gern. Ich finde das ein ungeheures Vorrecht, dass wir mit einem Gott, der sich so faszinierende Dinge ausgedacht hat und so große Pläne hat, dass wir das Vorrecht haben, mit ihm zu reden. Lasst uns beten. Herr, wir loben dich, den Schöpfer Himmels und der Erde. Wir preisen dich darüber, wie wir selbst in einer Welt, die zwiespältig ist, die vom Tod gekennzeichnet ist, wie wir an so vielen Stellen nur staunen können, was wir an jeder Ecke sehen und entdecken. Und wenn wir sehen, von wie vielen Dingen wir noch keine Ahnung haben, Herr. Danke, dass du uns diese Fähigkeit gegeben hast, Dinge zu erkennen, zu entdecken, zu verstehen. Aber Herr, vor allem wollen wir dir danken, dass wir letzten Sonntag daran erinnert worden sind, dass die Grenzen, unter denen wir leben, nicht deine Grenzen sind. Dass du vor dem Tod nicht kapituliert hast, dass du ihn besiegt, überwunden hast und dass du uns einlädst, dir hinterher zu gehen. In deiner Nachfolge diese Verheißung zu erleben, dass du auch uns auferwecken und zum ewigen Leben einführen wirst. Herr, hilf uns in unseren Tagen, die du uns schenkst, diese Spannung auszuhalten, uns nicht zu verabschieden aus dieser Welt und uns zu flüchten in das, was du verheißen hast, sondern dass wir die Tage, die du uns zumisst, dass wir sie erfüllen, dass wir sie aushalten, dass wir den Auftrag, den du uns gibst, tun, die Arbeit, die du uns zuweist. Und Herr, schenk uns, dass wir nicht ruhig werden, wenn neben uns Menschen ohne diese Hoffnung, ohne diese Perspektive leben. Lass uns deinen Auftrag immer wieder hören, andere Menschen mit einzuladen, auf dich zu blicken, dir ihr Leben anzuvertrauen, sich von dir aus der Verlorenheit herausretten zu lassen. Herr, lass uns hier gehorsam bleiben, bis du wiederkommst, bis du diesen Punkt setzt und wir all das, was wir glauben und auch das, was wir nicht verstehen, das, was uns fragend macht, wo wir dir gegenüberstehen und es diese Fragen nicht mehr geben wird, wo unsere Hoffnung erfüllt sein wird. Herr, wir freuen uns darauf und loben dich, weil wir dich als den kennenlernen, der treu ist, sein Wort hält, seine Verheißung wahrmacht. Dich allein loben wir für immer. Amen.